Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in der Serie, will ich fast sagen. Wir besprechen ein bisschen so diese Coaching-Themen oder so ganz allgemeine Themen, die die Patienten oft haben, bei mir in der Praxis. Und ich habe das im ersten Teil davon auch schon gesagt, wo wir gesprochen haben über Erwartungen. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr als Gesprächspartner zu diesen Themen mal dabei seid. Wir können das auch mehrfach besprechen. Das sind ja immer wieder verschiedene Aspekte. Also wir können auch nächstes Jahr, dann denkt ihr, jetzt hat er ja schon über Verantwortung geredet. Ne? Das macht nichts. Reden wir nächstes Jahr nochmal drüber. Das verbraucht sich auch nicht, das Thema. Es gibt immer wieder neue Aspekte und auch ich wachse ja immer wieder neu. Also auch in 2 Jahren habe ich vielleicht sogar eine andere Meinung, weil andere Erfahrung, die wird jetzt nicht im Kern anders sein, das glaube ich nicht. Dazu ist die zu gefestigt, diese gerade die Erfahrung von letztem Mal, dieses ich bin da für alles und jeden verantwortlich und eigentlich bin ich das gar nicht. Das ist so alt gedient, dass ich das schon glaube, dass das sich im Kern nicht mehr ändern wird, aber die Art und Weise vielleicht, wie man es erklärt, wie man es erfährt oder auch noch ein anderer Aspekt, der damit reinspielt oder jemand kann Hintergründe liefern zu dem Verhalten, bla bla. Ne? Also da kann man ja viel zu besprechen und das gehört alles im großen Rahmen auch zur Homöopathie dazu, weil wir den ganzen Menschen kennenlernen und so sind diese Muster kennenzulernen, die vielleicht auch gesellschaftlich so ein bisschen vorhanden sind, Schweiz, Deutschland, ja auch interessant, ne? Und auch mal kleine Abwechslung zu den Themen, die wir sonst so besprechen. Genau, und mir macht das hier viel Spaß, weil ich auch mit den Patienten auch viel über das rede und merke, wie viel es den Leuten, die auf der Art und Weise auch lernen, ne, die über diese Gespräche lernen, die kognitiv Verständnisse haben, bewusste Schritte machen und darüber lernen, das sind jetzt nicht alle, ne? Aber die das haben als Typ, ne, die profitieren auch extrem davon, dass sie nach Hause gehen und verstehen, ich bin halt nicht verantwortlich für die Emotionen von meinem Kind, ne, sondern die, wie ich das Kind behandle. Und das ist schon genug Verantwortung. Da müssen wir nicht nur mehr draus machen. Heute reden wir über Vertrauen, ein ganz großes Thema, was ich gar nicht so sicher bin, ob wir darüber nicht sogar schon mal gesprochen haben im Podcast. Ich habe nicht geguckt. Aber es macht auch nichts, weil mein Bedürfnis war, mal wieder darüber zu sprechen. Und auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, ist das aus meiner Sicht wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich glaube, was auch in der, ohne jetzt zu groß zu werden, na, dafür ist der Podcast auch nicht groß genug und will das auch nicht sein, dass wir hier die großen weltpolitischen Themen besprechen, na, oder gesellschaftlichen Wandel besprechen. Aber ich glaube, Vertrauen wird oder ist ein riesiges Thema geworden, weil uns das eigentlich auch recht abhanden gekommen ist. Ne? Ich denke, das mag vielleicht aber auch nur meine persönliche Hypothese sein, dass früher wir in der Menschheit noch mehr auf das auch angewiesen waren, auf Vertrauen, also deutlich mehr und dass das eine größere Rolle gespielt hat. Mag auch nicht so sein, dass es mehr Grund dafür gegeben hat, ne, als heute. Aber auch hier möchte ich gern wieder diesen gesundheitlichen Blick auf das Thema von Vertrauen werfen. Ne? Gerade weil ich allein rede und nicht mit jemand anders, scheint mir das eine gute Idee zu sein, dass ich da vor allen Dingen den gesundheitlichen Blick drauf werfe. Ich versuche diesmal ein bisschen schneller reinzukommen, dass wir nicht wieder eine Stunde haben für die ganze Folge. Das ist doch recht lang zum Zuhören und Folgen. Weil die Aussagen, die Kernaussagen, ne, wenn wir gucken, ne, hohe Erwartungen, Verantwortlichkeiten, wenn man das so auf eindampft, vielleicht auf so einen kleinen Text oder so, ist wahrscheinlich die Kernaussage von meinen Podcast-Episoden jetzt gar nicht so episch, ne, dass man da lang ist, sondern die ist recht prägnant. Ne. Du darfst hohe Erwartungen haben, sie dürfen dich motivieren und antreiben, lass dich aber nicht von ihnen unter Druck setzen. Ne. Schau gut, für was du tatsächlich verantwortlich bist und übernimm nur Verantwortung für das, was du tatsächlich auch verantwortlich bist und auch für dich Einfluss darauf nehmen kannst, sonst lass dir nicht die Verantwortung für Dinge übergeben, die du nicht verantworten kannst. Ne. Das ist nochmal schön im Englischen, ne. Das habe ich letztes Mal vergessen bei der Folge, aber es heißt im Englischen Responsibility. Also die direkt übersetzt würde man sagen, die Möglichkeit zu reagieren, ne, das ist eigentlich noch ein viel besseres Wort, weil das ist nochmal einsetzt, ich kann ja wirklich nur Verantwortung übernehmen für Dinge, die ich auch beeinflussen kann. Wenn ich nicht beeinflussen kann, kann ich schon verantwortlich gemacht werden, aber ich war nie bemächtigt. So. Die Kernaussage ist recht klein dafür, dass wir eine Stunde eben geredet haben. Und das versuche ich heute nochmal ein bisschen prägnanter zu machen, deshalb habe ich mir überlegt für die Folge, ich fange einfach mit meiner Kernaussage an. Nämlich diese ganze Konglomerat aus Vertrauen, Selbstvertrauen, anderen Vertrauen, Urvertrauen, ne? Oder diese Kontrolle ist besser als Vertrauen. Wie heißt das? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also diese ganze gesellschaftliche Thema um das Vertrauen rum hat aus meiner Sicht folgenden Kern, nämlich, dass wir ein Unklarheit haben über dieses ganze Thema. Meiner Erfahrung nach kommt der Patient, ob er jetzt fehlendes Urvertrauen hat, ob er Misstrauen hat in der Beziehung, also fehlendes Vertrauen in andere Menschen, sei das jetzt Chef, Kollege, Partner, oder Selbstvertrauen, also Vertrauen in sich selbst, hat aus meiner Sicht alle drei dieselbe im Kern Unklarheit. Nämlich meinen die Leute, dass sie sich das Vertrauen, also das andere, das Vertrauen verdienen können oder müssen. Und bei sich selber aus. Ne? Also viele Patienten kommen bei mir und sagen, frage ich auch, wann kommt denn dieses Selbstvertrauen? Also wann können sie sich denn selbst vertrauen? Ja, wenn ich das und das geschafft habe. Also übersetzt, wenn ich mir selber oft genug bewiesen habe, dass ich mir vertrauen kann, dann kann ich mir vertrauen. Ich glaube aber nicht, dass man sich Vertrauen verdienen kann. Ich glaube das nicht. Das ist in meiner Wahrnehmung, wenn ich Patienten begleite, über lange Jahre ja inzwischen, kann ich mich an niemanden erinnern, der das Vertrauen wirklich sich verdienen konnte. Weil man ja immer im Zweifel bleibt. Und Selbstvertrauen ist ja, dass ich mir vertraue. Und das, was sich aber nach echtem Vertrauen anfühlt, ist ja nicht das. Ne? Stell vor, euer Partner vertraut euch, indem er sagt, ja, also wenn du alles richtig machst, dann vertraue ich dir irgendwann. Was soll denn das für ein Vertrauen sein? Und wenn ich das mit mir mache, sage ich, ja, ich muss erstmal richtig gut werden, bevor ich mir selber vertrauen kann. Das ist ja kein Vertrauen. Und das Urvertrauen ist genau dasselbe, ne? In die Eltern oder sei es ein spirituelles Urvertrauen in Gott, ne? Der muss erstmal was machen, bevor ich ihm vertrauen kann. Das ist ja kein Vertrauen, das ist ja so eine Art Beweisführung. Und wenn wir eben aus der Gefühlsebene argumentieren, dann fühlt sich das eben auch nicht nach Vertrauen an, wenn ich mir das erst beweisen muss. Ne? Ich kann sehr wohl Vertrauen missbrauchen, ne? Das gibt es sicher. Aber Vertrauen verdienen kann ich mir nicht. Nehmen wir also an, wir haben so eine Beziehung, der eine ist der anderen fremdgegangen oder andersrum und jetzt ist der Vertrauen missbraucht worden und weg. So, ne? Frau vertraut dem Mann nicht mehr oder Mann vertraut der Frau nicht mehr oder wem auch immer. Ne? Jetzt kann man sich fragen, ne? Viele sitzen da, ja, mein Partner soll sich jetzt das Vertrauen wieder verdienen. So. Und das höre ich mir dann manchmal an, eine Weile, und dann höre ich mir an, was der Mann jetzt alles machen muss. Ich frage dann auch nach, okay, wie kann er sich denn das Vertrauen verdienen? Ja, so und so und so und so und so und so und so. Können wir nachher auch noch drüber sprechen, was das für Auswirkungen auf den Partner hat, wenn der das Leben, die nächste Zeit in der Beziehung, ja, mal völlig selbstverschuldet und völlig zurecht unter dieser Beobachtung dann steht. Ne? Aber man kann ja nochmal sprechen auch darüber, wie das auf die Partnerschaft auswirkt und was das noch für eine Zukunft hat, so eine Partnerschaft, wo der andere sich ständig beweisen muss, dass er etwas nicht tut. Und das ist meiner Meinung nach von der Logik her gar nicht möglich. Wie soll ich jemandem beweisen, dass ich jetzt treu bin? Und das ist genau das Dilemma, wo sich die Leute dann drin befinden. Das ist ganz oft, dass die Frauen dann so nach ein, zwei Jahren auch das selber feststellen, auch wenn ich sie nicht sage. Sie merken, ja, er ist jetzt zwar zwei Jahre nicht fremdgegangen, aber ich vertraue immer noch nicht. Sag ich, wieso nicht? Er hat doch jetzt alles gemacht, was sie wollten. Ja, aber nur weil er mir zwei Jahre treu geblieben ist, kann ich es ja nicht, dass er im dritten Jahr nicht fremd geht. Und ihr merkt vielleicht auch jetzt, die ihr in die anderen beiden Folgen gehört habt, es geht alles so ein bisschen ins Selbe. Ne? Wieder sind wir an dem Thema dran, Verantwortung. Wieder sind wir am Thema dran, Erwartungen. Also das spielt alles ineinander rein und im Prinzip, ne, mit diesem Erfahrung des Fremdgehens ist auch wieder eine Ohnmachtsthematik mit drin. Ich bin ohnmächtig darin, dass er fremdgegangen ist. Ist das meine Verantwortung? Wessen Verantwortung ist das? Wie ich mich jetzt fühle damit? Wessen Verantwortung ist das? Wer die Erwartung hatte an den anderen, dass er nicht fremdgeht, was ich total verstehe, aber wer hat die Erwartung gehabt? Wer ist jetzt enttäuscht? Wer hat jetzt dann gehandelt? Wer hat dem Partner eine zweite Chance gegeben? Wer hat dem Partner gesagt, der darf jetzt aber auch nie wieder fremdgehen? Was hat das für Auswirkungen? Wie kriege ich Vertrauen tatsächlich zurück? Und deshalb habe ich mich irgendwann angefangen zu fragen, weil ich gesehen habe, einfach bei so vielen Patienten, das ist wieder Beobachtung, ne? Das ist nicht meine Meinungsbeobachtung. Die Beobachtung ist, dass die Leute das Vertrauen nicht zurückerlangt haben. Die Frauen sitzen teilweise auch, manchmal kommen die ja auch erst später zu mir, ne? Oder Männer, ne? Männer genauso. Sitzen und sagen, ja, meine Frau ist vor 10 Jahren fremdgegangen, aber ich kann ihr immer noch nicht wieder vertrauen. Also jetzt ohne, dass wir jetzt homöopathisch schon gearbeitet hätten, ne? Das ist so, ne? Und dann frage ich dann, was hat sie in 10 Jahren gemacht, dass, um das nicht zu beweisen? Sagt, ja, sie hat nie wieder was gemacht, von dem ich weiß. Vielleicht weiß ich es aber auch nicht. Also das Vertrauen ist nicht zurückgekommen. Warum? Weil das wieder meine Fähigkeiten als Mensch übersteigt, zu kontrollieren, wann die Frau was macht. Und wenn ich sie so einsperren würde, dass ich alle 2 Minuten von ihrem Leben irgendwo getrackt habe, damit ich ja weiß, dass sie auf gar keinen Fall irgendwo fremd geht, dann ist es ja auch kein Vertrauen mehr wieder da. Und wir sehnen uns ja eigentlich nach dem Gefühl. Weil was ist Vertrauen für ein Gefühl im Gegensatz zu diesem Kontrolle und der andere muss mir was beweisen und der darf nie wieder fremd gehen und der muss, ne? Was wie angelogen werden, so die mildere Form davon, ne? Habe ich ganz oft Mütter, die sagen, die Kinder lügen mich an. Ne? Dann geht das Vertrauen in die Brüche zu den Kindern und dann fängt so ein Misstrauen an. Ja, Happy Birthday, ne? Also stellt euch mal vor, ihr seid das Kind, habt irgendeine Scheiße gebaut und ab dem vertraut euch eure Mutter nicht mehr, sondern sie misstraut euch. Sie kontrolliert euch. Ich meine, was wird das Kind machen? Also da kommen wir noch zu am Ende. Könnt ihr aber schon mal vordenken. Ne? Was wird das Kind wohl machen, wenn es, oder der Partner, wenn er so eingeschränkt wird von dem? Wenn er sich so unter Druck quält, das Vertrauen wieder erlangen zu müssen. Irgendwas wieder hinzukriegen, damit er wieder vertrauen kann. Mal abgesehen davon eben, dass es nicht geht. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie könnte das denn theoretisch gehen? Weil meinem Selbstvertrauen klappt es ja auch gar nicht. Ich komme nachher dazu auch, ich habe diesmal nicht so einen schönen Fall, den ich fragen konnte, weil das auch in meinem Kopf so durchmischt ist von den verschiedenen Fällen. Aber ich erzähle nachher noch auch ein Ergebnis, einen Satz von einem Mann, der Selbstvertrauen wieder zurückerlangt hat. Das hat, weiß ich noch, das war damals auch für mich ein Aha-Erlebnis in diesem Prozess. Wie kommt Vertrauen eigentlich wieder zurück? Und deshalb habe ich überlegt, wie Vertrauen eigentlich ursprünglich entsteht. Bleiben wir jetzt mal bei der Beziehung, weil das Vertrauen bei Mutter-Kind, das ist ja auch ein bisschen unklar, woher das jetzt kommt. Das ist ja scheinbar vielleicht biologisch oder ich weiß nicht was, ne? Kulturell oder energetisch oder wie man will. Das ist ja ein bisschen unklar, aber bei Beziehungen ist es ja wie klar. Man lernt sich kennen und dann macht man was, ne? Man schenkt dem anderen sein Vertrauen, ehrlich gesagt. Ne? Der kann sich ja das Vertrauen noch gar nicht verdient haben, weil ich ihn ja gar nicht kenne. Und selbst wenn er jetzt irgendeinen Leumund hätte, ne, in Form von irgendeinem besten Freund oder einer besten Freundin, ist das ja auch nichts, ne? Sondern ich bin verliebt und vertraue demjenigen. Und das ist das, wo ich dann irgendwann hellhörig drauf geworden bin, weil ich gedacht habe, ja, aber da hat er sicher das Vertrauen noch gar nicht verdient. Und dann habe ich bemerkt, dass es bei mir in der Praxis auch so ist. Die Patienten, die das erste Mal kommen, natürlich haben die von irgendjemandem gehört. Ne? Ich hatte zum Beispiel mal so einen Fall, wo ich ein Kind, was nicht gesprochen hat, ich das 6 oder 7 war, das hat noch nicht ein einziges Wort gesprochen, habe ich ihm Opium gegeben, zack, hat er angefangen zu reden. Also wirklich so. Ne? Nicht irgendwann nach einem halben Jahr, sondern zack. Und daraufhin hat mir der Logopäde jeden und seine Oma geschickt, den er kannte, um für, ja, das ist der, diese komischen Wunderheiler in Kur, der kann Stumme wieder redend machen, ne, so eine Art Christusfigur. Und das, wer das schon mal erlebt hat, das steht, glaube ich, auch ganz lustig. Oder wir haben das im Interview gehabt mit dem Happy Globuli, Vielbert, scheiße, der Name, Herr Vielbert, so, mit dem Happy Globuli, wo ich glaube, er hat das auch erzählt. Das Schlimmste, was einem Homöopathen passieren kann, ist, dass er einen so einen 5-Stern-Fall hatte. Und dann erzählen die Leute das rum, guck mal, der kann da so Christusmäßige Nummern, ne? Geh mal dahin, der gibt dir einmal Globuli und redet dein Kind wieder. Und dann kommen die alle und haben aber viel kompliziertere Fälle. Oder sind teilweise eben auch Fälle, die man nicht heilen kann, weil ganz was anderes da das Problem ist. Oder weil, ne? Das heißt ja, natürlich haben die gehört und schenken mir das Vertrauen aufgrund etwas, was sie gehört haben. Und jetzt haben die einen Haufen Erwartungen an mich. Ja, kommen dann her, schenken mir das Vertrauen, schenken mir aber auch einen Haufen Erwartungen, gibt einen Haufen Druck und wenn das erste Mittel nicht hilft, ist die 90% der Leute davon auch wieder weg und im besten Fall schimpfen sie über den Logopäden und im schlechtesten Fall über die Homöopathie. Ne? im allerbesten Fall nur über mich, weil ich kann das ab. Das stört mich nicht. Ich verstehe den Frust. Ne? Wenn ich da so von so einem Christuswunder höre und dann dahin pilgere und dann klappt es gar nicht, ne? Dann, dann wäre ich auch enttäuscht. Also, vielleicht ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich verstehe ich das. So. Ein paar sind hängen geblieben davon und die sind heute noch bei mir und sehr zufrieden, weil es dort auch geklappt hat. Aber on the long run, das hat länger gedauert. Macht nichts. Also, ne, ich habe mir das Vertrauen bei denen noch gar nicht verdient und kann das ja auch nicht, weil ich kann ihnen nur Mittel verordnen. Ob sie mir Vertrauen schenken, ist ja gar nicht meine Aufgabe. Also wer wem Vertrauen schenkt, ne? Ob ich das Vertrauen missbrauche, und das ist ja aber dann wieder bei der homöopathischen Therapeutenbeziehung, ist das ja wieder mehr im Auge des Patienten, was er jetzt davon meint, ne? Es gibt ja so ein paar festgelegte Sachen. Ne? Wenn ich jetzt hier im Podcast zum Beispiel irgendwelche Namen nennen würde und die Fälle erzählen, ohne dass ich vorher gefragt habe, ne? Das wäre das Vertrauen missbraucht. Punkt. Ne? Dann würden mir sogar Leute das Vertrauen entziehen, die es mir gar nicht geschenkt haben in dem Punkt oder die gar nicht betroffen sind. Ne? Sondern denken, oh, der könnte auch meinen Namen mal sagen. Da haben sie dann schnell die Reißleine ziehen. Oder ich könnte sozusagen dieses Schutzthema machen, indem ich da irgendwie, keine Ahnung was, ne, beleidigend werde oder schlimmer noch übergriffig werde oder so. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich tatsächlich ja aktiv von mir aus das Vertrauen missbrauchen könnte. Ne? Oder eben, indem ich da irgendwie drüber rede oder den Datenschutz verletze oder. Es gibt so ein paar Sachen, die tatsächlich als Therapeut falsch machen kann. Wenn aber mein Mittel nicht funktioniert, obwohl ich es so gut ausgesucht habe, wie ich kann, oder der Patient eben eine Krankheit hat, die nicht von heute auf morgen heilt, oder wenn es Umstände gibt, die ein Heilungshindernis darstellen, oder, ne? Warum die Heilung jetzt verzögert, langsam oder vielleicht auch gar nicht stattfindet, weil ich das Mittel nicht kenne. Ne? Ich habe hier immer noch ein ungeöffnetes Buch, die Orchideen in der Homöopathie. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie fett das Buch ist. Ich denke, um Gottes Willen, ich darf es gar nicht aufmachen, sonst bin ich ein halbes Jahr im Funkloch. Ne? Und daneben steht noch mal so ein fettes Buch, Die Vögel in der Homöopathie. Vielleicht kenne ich das Mittel gar nicht, um dieser Patientin zu helfen. Ja, dann wähle ich natürlich trotzdem das Mittel von dem Besten, was ich kann, oder gehe in Supervision, gehe mich weiterbilden und so weiter und so fort. Aber ich kann, das ist ja kein Vertrauensmissbrauch, wenn die Therapie nicht gelingt. Trotzdem misstrauen die Leute ja dann der Homöopathie. Also wir haben auch da eine große Verhältnismäßigkeit, Ungerechtigkeit, ne, gegenüber diesem ganzen Thema Vertrauen. Ich habe mein Vertrauen in die Homöopathie verloren. Warum? Ja, weil mein Fall nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorstelle. Okay. Ne. Oder erzähl mir Leute auch, ne, die wechseln dann, ich habe den Vertrauen in den Therapeuten verloren. Okay, wieso? Ja, da hat nie ein Mittel geholfen. Das hat ja nichts mit Vertrauen zu tun. Natürlich, ich will niemandem diese subjektiven Empfindungen absprechen. Natürlich kann das so sein, dass er sie das Vertrauen verloren hat, weil die Therapie nicht funktioniert. Das kann er ja so fühlen, aber begründet ist es ja nicht. Na, was hat denn Vertrauen damit zu tun? Vertrauen ist ja in den Therapeuten, dass er das Bestmögliche wählt. Das hat er gemacht. Das unterstelle ich jedem Therapeut. Er hat das beste Mittel gewählt, was er kann. Dass da nicht hilft, das kennen wir alle. Das kennt jeder Homöopath, jeder Patient kennt das. Wer lang beim Homöopathen war, wird ja noch nie die Situation gehabt haben, dass er ein Mittel genommen hat, wo nicht geholfen hat. Wo immer sofort geholfen hat. Sonst wäre er ja auch nicht mehr in Therapie, ehrlich gesagt. Ne? Und speziell die Leute, die dann da mit Komplexmitteln rummachen und so weiter, ne, die werden das auf jeden Fall erfahren haben, dass es nicht funktioniert. Weil es eben individuell verschrieben werden muss. Und deshalb ist der Vertrauensmissbrauch am Schluss ja auch eher in die Erwartung. Das deckt sich so ein bisschen wie mit letztem Mal, weil das Vertrauen in den Partner ist erschüttert, weil er meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Deshalb habe ich gemerkt, wenn wir über Erwartungen sprechen, müssen wir auch über diese Vertrauen reden, weil das mit ist. Und das ist etwas, wo dann oft der Partner auch gar nichts für kann, weil das mehr oder weniger innerhalb des Patienten oder innerhalb des Partners stattgefunden hat. Dieser hohe Erwartung, die hat der Patient oder der Therapeut oder der Partner eben nicht vollbracht und jetzt entziehe ich ihm das Vertrauen. Aber, na, könnte man jetzt die Frage von der zweiten Frage stellen, war er überhaupt dafür verantwortlich? Also bin ich dafür verantwortlich, dass der Patient gesund wird? Verantwortlich. Im Sinne von, wie wir es letztes Mal besprochen haben, dass ich das bemächtigt bin dafür. Nö. Also einfach nö. Ne? Bin ich nicht. Da hatten wir auch eine Folge zu, ne? Die gar nicht so lange her ist, ne? Wo wir das besprochen haben. Wer ist dafür verantwortlich, dass ich heile? Ne? Sind das wirklich äußere Leute? Externe Instanzen? Ne? Ist das Gott? Oder der Homöopath oder das Globuli? Ne? Die Homöopathie im Kern ihrer Theorie behauptet schon ja nicht, dass sie Menschen gesund macht. Ne? Wir fügen Kunstkrankheiten hinzu. Erzähle ich ja immer wieder, wenn es möglich ist. Ne? Wir vergiften den Patienten. Das ist, was wir machen. Das ist ja das Gegenteil von Heilung. Dass das dann klappt, ist das Komische an allem. Ne? Aber ich meine, was weniger als Heilung macht so ein Homöopath? Ne? Man macht ganz sicherlich nicht Leute gesund. Das ist der Endeffekt. Ne? Aber die Heilung kommt von mir. Ich heile mich. Sonst heilt dann niemand. Und das nicht mal bewusst, das macht der Körper nur ohne mich. Meist. Ich kann da höchstens versuchen, nicht im Weg zu stehen. Also Vertrauen, ne? Auch der Vertrauen eben in den Körper. Ne? Mein Körper wird ständig krank, deshalb entziehe ich meinem Körper das Vertrauen. Aber das ist ja vorher an eine Erwartung geknüpft und ja viele Missverständnisse. Also wir haben das auch in der Folge, die lange her ist, schon mal besprochen. Dass der Körper Symptome macht, ist ja eine gesunde Reaktion des Körpers. Das ist zentral für den Körper. Der muss das so machen. Das ist eine über Millionen Jahre erworbene Fähigkeit, dass er kann. Das ist eine Fähigkeit, die überlebt hat, die überdauert hat, die Dinosaurier überlebt hat und heute immer noch Bestand hat. Ist das Krankwerden eine Fähigkeit des Körpers mit einem komplexesten Apparat, den wir stümperhaft beeinflussen können und nicht mal nachbauen können? Das ist das, was er entwickelt hat und wo wir dann denken, ah, scheiße, da funktioniert irgendwas nicht. Das ist so schlimm in unseren Köpfen drin, dass wir die Krankheit als eine Fehlfunktion des Körpers sehen, was sie überhaupt nicht ist. Das ist eine 1A funktioniert die Maschine da. Also mal explizit bei akuten Erkrankungen. Ne? Bei chronischen sieht die Sache dann schon wieder anders aus, ne? Aber das hat ja dann oft eine Geschichte hinten dran und auch eine Geschichte von unterdrückten Akuterkrankungen und so weiter. Aber erstmal ist eine akute Krankheit zu produzieren etwas, was dem Körper eine Fähigkeit hat. Fliegen kann er nicht. Das scheint offensichtlich nicht unser Ding zu sein. Ne? Unter Wasser 1000 Stunden die Luft annehmen, auch nicht, oder? Im Weltall rumzudüsen ist auch nicht unser Ding. Kann der Körper auch nicht. Aber krank werden kann er. Scheint also offensichtlich eine wichtige Funktion zu sein, ne? Und sich auch wieder selbst regenerieren, bis zu einem sehr, sehr großen Teil der Körper auch diese Fähigkeit, ne? Sich wieder zu regenerieren. Wie kann ich denn in so einen Apparat, den ich überhaupt nicht verstehe, das Vertrauen verlieren? Ist mir völlig unklar. Auf der intellektuellen Ebene macht das null Sinn. Ne? Auf der emotionellen Ebene ganz anders, da macht es 100% Sinn. Kann ich jeden nachempfinden. Habe ich selber auch schon erlebt. Habe ich das Vertrauen verloren in Menschen, in mich, in meinen Körper. Alles schon gehabt. Aber intellektuell macht es null Sinn. Ne? Erst wenn wir verstehen, dass das unsere enttäuschten Erwartungen sind, die der verdammte Körper nicht erfüllt hat und wir jetzt mega enttäuscht sind davon, dass unser Körper nicht immer perfekt ist und schlank und sportlich und immer gesund und eigentlich unsterblich und immer 20 oder was auch immer dafür Erwartungen so intern sind, wenn das nicht übereinstimmt, dass wir dann erst merken, dass wir höchstens das Vertrauen verloren haben in dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Das ist eigentlich das, was tatsächlich wieder Vertrauen verlieren, dass unsere Erwartungen in Erfüllung gehen. Aber das helfen wir dann dem anderen über. Also entweder uns selber, ne, dass wir uns selber nicht vertrauen können, ne, kein Selbstvertrauen haben in uns, in unsere Fähigkeiten, in unsere gegebenen Möglichkeiten, kein Vertrauen, ne, und in den Partner schon gar nicht, ne. Kontrolle ist da besser. Oder in die Mitarbeiter, ne. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist auch schon ein bisschen besser. Man will, dass es läuft. Ja, wird der Vertrauen eh missbraucht. Spätestens, wenn es dann um Geld geht, schreibt irgendjemand sicher zu viele Stunden auf. Oder so ein Bullshit. Insofern komme ich wieder zurück zum Anfang. Ne? Ich glaube, dass die viele Leute eben das Problem haben, weswegen sie krank werden eben auch, über diese Enttäuschungen, über dieses Misstrauen, über den Selbstvertrauenmangel, über das Ganze im Leben stehen und unsicher sein, ne, das macht enorm wieder Stress, Druck und natürlich sich selber dann diese auferlegten hohen Erwartungen, die hängen damit zusammen. Ne? ich habe mich enttäuscht, weil ich das nicht hingekriegt habe, wie ich das meine. Das schließt wieder an letzte Folge an. Ich habe mein Vertrauen missbraucht, weil ich habe es nicht geschafft, diese 8 Leute davon zu überzeugen. Ne, 7 waren es, ne? 7 Leute davon zu überzeugen. 8. 7 und die Mutter, ne? Diesen Erbstreit friedlich über die Bühne zu kriegen. Also bin ich mega enttäuscht und darüber habe ich das Vertrauen in mich und alle anderen verloren. Und erst wenn man das so richtig schön bewusst auseinander nimmt, versteht man, ich hatte einfach auch zu hohe Erwartungen. Ich hatte an jeden einzelnen meiner Geschwister und meine Mutter, an den Notar, an das Rechtssystem in der Schweiz und an mich zu hohe Erwartungen. Keiner von denen ist meinen Erwartungen gerecht geworden. Das ist ja das Einzige, was bisher passiert ist. Da kann man viel diskutieren, kann man unterschiedliche Meinungen sein, kann man emotional auch anders finden, aber de facto hat sie zu hohe Erwartungen gehabt an jeden einzelnen Beteiligten. Und im Prinzip, weil es noch keine Lösung gibt, ist die Erwartung offensichtlich bisher zu hoch gewesen. Niemand konnte diesem Wertestandard von wir einigen uns jetzt alle und machen friedlich und teilen das Geld auf, was wir haben und sind zufrieden mit dem, was wir haben. Keiner der Leute konnte diesem Wertestandard entsprechen, auch die Patientin selber nicht. Auch sie war nicht in der Lage dazu, am Anfang das selber hinzukriegen, nämlich friedlich in der Situation zu agieren. Weil sie ist mit sich selber nicht friedlich umgegangen. Und dann verlieren wir das Vertrauen, ne? Ins große Ganze, also Urvertrauen, erschüttert in den Staat, weil er wollte mich totimpfen. Ne? Urvertrauen erschüttert in den Staat, weil er mich nicht den 17. Lockdown gemacht hat und den 500. Booster und weil er die Nicht-Impfer nicht endlich eingesperrt hat, ne? Also welche Seite man auch immer da ist. Ne? Urvertrauen erschüttert in den Staat, Urvertrauen erschüttert in die Menschen, das sind ja dann oft immer die Menschen, wie auch immer das ist. Ich habe Vertrauen in die Menschheit verloren, keine Ahnung, wer das sein soll, aber das erzählen die Leute. Vertrauen in meinen Partner, in die Familie, in die Geschwister verloren. Aber in Wirklichkeit haben wir das Vertrauen ja nicht in die Menschen gesteckt, sondern wir haben das Vertrauen in unsere Erwartungen gesteckt, dass sie erfüllt werden. Und dann ist es kein echtes Vertrauen, dann ist es eine Art Einforderung von dem, was ich gefälligst gefordert habe. Ich habe dem Leben gesagt, wie es sein soll und es ist ganz anders. Ne? Bern hätte doch mich fragen sollen, wie man das machen soll mit der Pandemie. Finde ich. Ne? Finde ich übrigens persönlich, tatsächlich. Anstatt irgendeinen Drosten oder anderen verrückten Arzt in diese ganzen Sendungen da zu setzen, hätten sie doch mich fragen können. Ich wäre da gerne in jede Talkshow gegangen und hätte über Lebenskraft geredet und wie Heilung tatsächlich gibt und wie man sich wirklich schützen kann vor Krankheiten, nämlich indem man sich selbst gesund hält auf die Arten, die wir jetzt 400 Folgen hier besprochen haben, ne? Und dass, wenn man krank ist, sich möglichst früh beim Homöopathen melden soll und die Schwerfälle, die im Spital behandeln. Und dann hätte ich Ihnen von Anfang an sagen können, das, was Sie selber rausgefunden haben, dass diese ganze Ibuprofen-Nummer keine gute Idee ist. Das sind sehr glücklich irgendwann selber auch festgestellt, dass das keine gute Behandlungsmethode ist von Covid. Hätte ich Ihnen alles sagen können. Ne? Größenwahn Marvin. Ne? Aber ich meine es jetzt als Beispiel. Ne? Ist ja natürlich lustig gemeint. Nicht, dass mir das jemand unterstellt, dass ich das wirklich gewollt hätte. Ich war froh, dass mich in Covid alle in Ruhe gelassen haben. Aber, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe die Erwartung, dass Bern hätte mich fragen sollen. Ich kann das eh richtig. Das ist ja meine Erwartung, dass Bern es auch nicht so macht wie mein Nachbar oder wie meine Patienten. So, ich will ja, dass Bern es so macht, wie ich das gefälligst von ihm will. Die sollen jetzt so machen, wie ich will. Und das ist ja kein Vertrauen. So meiner Erfahrung nach, wenn man es auf das Wesentliche macht, ist auch das, mein Partner soll nicht fremdgehen. Ich verstehe das. Ich habe den Wert übrigens auch. Bin genau einverstanden. Aber ich kann das im Leben nicht einfordern von anderen. Und ich kann dann auch nicht sagen, ich bin von dir enttäuscht. Er hat nicht meine Wertesystem. Und er hat auch nicht meine Wertevorstellung und hat deswegen eine andere Entscheidung getroffen, nämlich dass er findet, er möchte jetzt mit dieser Frau schlafen oder sie. Und wer bin ich, ihm das zu verbieten? Ich kann mein Wertesystem hinstellen, sagen, du hast es verletzt und jetzt gehe ich. Das ist mein gutes Recht. Das darf ich auch tun. Das darf man sich selber und anderen auch nicht vorwerfen, wenn man das so macht. Aber ich kann von dem anderen nicht erwarten, dass er mein Wertesystem übernimmt. Selbst wenn er dazu eingewilligt hat. Und er trägt ja auch die Konsequenzen. Das ist ja nicht, dass das konsequenzlos wäre. Und dass das nicht ein Vertrauensbruch auch tatsächlich ist. Aber mein Vertrauen in ihn habe ich nicht verloren in dem Art, ne? Sondern mein Vertrauen in ihn kann ich nur schenken und wieder schenken. Oder nicht mehr schenken. Aber ich kann es nicht verlieren. Gut, ist jetzt Wortklauberei. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, ne? Weil meine Erfahrung ist, die Leute, die es geschafft haben, jetzt kommen wir zu dem Patient Null, wo mir das dann irgendwann mal gesagt hat, nach einem Mittel hat sie gesagt, ich konnte jetzt ihm mein Vertrauen wieder schenken. Und dazu langsam Klick gemacht, ne? So, heute ist mein Satz, wenn ich mit Patienten spreche, ist Vertrauen ist aus meiner Sicht immer, immer und das bleibt auch für immer eine Vorleistung. Klingt jetzt vielleicht sehr, keine Ahnung, wirtschaftlich oder wie auch immer, aber ich kann Vertrauen mir weder verdienen, noch kann ich es verlieren, noch kann ich das einfordern, noch kann ich das irgendwie kreieren oder so, ich kann es nur schenken. Es ist eine Vorleistung, es ist etwas, was ich von mir aus schenke. Und das ist auch nicht endlich. Ich kann das immer wieder neu schenken. Egal wie oft mein Vertrauen missbraucht wird, ob ich es wieder schenke, bleibt meine Entscheidung. Die ist natürlich ab einem gewissen Grad des Verletztseins sehr schwierig. Das ist absolut. Ne? Ich wurde x-mal verlassen, kenne mich damit also aus. Das Vertrauen wieder zu schenken, das ist ein schwieriger Prozess, aber es ist nicht unmöglich. Und es hängt sehr damit ab, es hängt sehr davon ab, ob ich das auch will. Wenn ich nämlich denke, der andere muss sich das erstmal verdienen, das ist das, was sie die Frau nochmal gefragt hat, okay, wie viele Jahre muss er denn jetzt nicht fremdgehen, bis sie es ihm wieder schenken? Ja, keine Ahnung. Und wir gehen jetzt mal auf das Ich mit mir, ne? Wie anders fühlt es sich an, wenn ich denke, ja, ich muss ihr erstmal besser werden als Mutter. Ich muss eigentlich erstmal 6 erfolgreiche Kinder großgezogen haben, dass die einen vernünftigen Job haben und eine vernünftige Familie und selber Kinder bekommen haben. Dann denke ich vielleicht, dass ich eine gute Mutter war. Na, herzlichen Glückwunsch. Weil das Ergebnis davon ist ja 30 Jahre Selbstvertrauenmangel. Und wir sind alle Kinder von Müttern. Ne? Wie findet ihr denn Mütter mit Selbstvertrauenmangel als Kinderposition? Ich meine, wir wollen es unseren Müttern nicht vorwerfen, ne? Darum geht es nicht. Aber zu verstehen, wenn ich sage, ja, erst dann, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann schenke ich mir Vertrauen. Ne? Sehr absurd. Wann soll denn dieser Tag sein? Und selbst wenn der andere einen Fehler gemacht hat, der vielleicht auch unverzeihlich ist, das ist ja subjektiv und völlig legitim, das so zu sehen. Aber wann kommt denn der Tag, wo er jetzt, wo er einmal nicht perfekt war, wieder perfekt ist? Die meisten stellen fest, das wird der Partner nicht mehr. Deshalb ist es ziemlich oft so, dass wenn einer fremdgegangen ist, die Beziehung auseinanderbricht und sich nicht wieder kittet. Weil das Vertrauen nicht wieder geschenkt wird. Kommt noch ein anderer Faktor hinzu, ne? Den erzähle ich gleich nochmal, da haben wir schon angedeutet. Aber das ist mir ganz wichtig, ne? Das ist das, was ich in der Praxis festgestellt habe, Vertrauen ist eine Vorleistung und wie viel besser geht es mir, jetzt nochmal auf diese Mutterrolle besprochen, ne? Wie viel besser geht es mir, wenn ich mir das Vertrauen aber schenke als Mutter, dass ich es so gut mache, wie ich halt kann. Im Gegensatz zu, ja, wenn ich dann erstmal perfekt war und alles gut gelaufen ist, dann kann ich mir rückwirkend sagen, ja, war doch nicht so schlimm. Wie viel besser geht es mir mit Selbstvertrauen? Ne? Selbstvertrauen ist ja auch eine Basis für Selbstwertgefühl, Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstwertschätzung, ne? Das ist ja eine Basis für das. Wenn ich mir nicht vertraue, wie kann ich denn dann Selbstwert empfinden oder Selbstliebe? Das geht ja gar nicht. Wie soll ich mich denn selbst lieben, wenn ich mir selbst nicht vertraue? Das ist wie mit einem Partner. Wenn ich dem nicht vertraue, kann ich den auch nicht lieben. Kann mit dem zusammen sein. Kann mit dem auch Zeit verbringen. Aber lieben? Ohne Vertrauen, was soll das sein? Ne? Das ist dann wie in einer Firma. Ne? Kontrolle ist schon besser. Und wie liebevoll es in so einer Firma abgeht, ne, wo kein Vertrauen da ist, weiß ja jeder, der mal da geschafft hat. Oder eben nochmal mit diesem Kind. Ne? Wenn ich meinem Kind misstraue, dann habe ich ja keine Liebe mehr zum Kind in vollem Ausmaß. Selbst wenn das noch so gerechtfertigt ist, ist das auch in Ordnung, aber ist ja keine Liebe mehr da. Ne? Weil echte Liebe, die Liebe, die uns nachher erwachsen lässt und die wir als Urvertrauen brauchen und die dieses Geborgenheitsgefühl als Kind ergibt, ist ja nicht mit Misstrauen. Oh, jetzt hat er mich einmal angelogen, jetzt kann ich ihm aber nichts mehr glauben. Das arme Kind. Das ist das, was wir nachher dann in Kreisläufen dann nämlich zusätzlich noch erleben. Also wir fragen uns jetzt mal, wie das bei dem anderen ankommt. Also der Mann ist fremdgegangen und völlig zu Recht sagt die Frau, sag mal, geht's dir eigentlich noch? Ich dachte, wir hätten ein gemeinsames Wertekonzept. Ich hatte da sehr hohe Erwartungen an dich. Wir haben uns auch drauf geeinigt, weißt du noch, da Heiratsgelübde und Schwur und so weiter. dann kommt er, entweder sagt er gar nichts, was ich immer geil finde, ne? wenn ich dann sage, und was hat ihr Mann jetzt dazu gesagt? Ja, nichts, ne? Denke ich mir, mein Gott, Männer, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Dann sagt er wenigstens irgendetwas. Sagt, ja, du hast in den letzten dreiviertel Jahren nicht mit mir geschlafen und ich bin jetzt 34 und hatte jetzt eigentlich noch keinen Bock auf Mönch sein. Und ich habe mehrmals versucht, du hast mich abgeblockt, da habe ich gedacht, dann schlafe ich mit niemand anders. Ich meine, so primitiv oder thematisch es dann halt ist oder so einfach die Gründe sind oder so wichtig, wie das Thema halt war oder so wie, dann soll er halt wenigstens dazu stehen. Aber da einfach nichts zu sagen, kann ich auch nicht verstehen. Ne? Gut. Oder sie erzählen dann halt irgendwas. Ne? Okay, so, und die Frau sagt dann, okay, komm, ich gebe dir nochmal eine Chance. Wir raufen uns nochmal zusammen, weil wir sind jetzt schon 7 Jahre zusammen. Wir haben 2 Kinder. Wir gucken mal, ob wir das noch irgendwie hingebügelt bekommen. So, ab jetzt hätten doch beide Stress. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal als Therapeut so Patienten betreut habt oder ob ihr jetzt Patient schon mal in der Situation warst oder so. Aber ab jetzt sind beide Stress. Ne? Die Frau hat jetzt ständig Stress, weil sie jetzt zum Beispiel, ne, eine bessere Frau sein muss, damit er nicht wieder fremd geht, oder sie muss mehr mit ihm schlafen, damit er nicht wieder fremd geht oder. Und sie muss gleichzeitig noch darüber aufpassen, dass er aber auch immer zufrieden ist und dass sie ihm nicht die ganze Zeit hinterher kontrolliert. Also sie hat ja einen Stress. So. Und er hat hoffentlich ein bisschen schlechtes Gewissen, ne? Wenn nicht, schon ein bisschen fragwürdig, was mit dem Typ vielleicht auch nicht stimmt. Und vor allem, wenn er jetzt eingewilligt hat, nochmal was zu machen, wo er vielleicht denkt, nicht daran zu handeln, ist vielleicht auch ein bisschen dann ein echtes Problem mit so einem Typen. Ne? Der hat vielleicht auch noch andere Schwierigkeiten dann. Aber wenn der, sage ich mal, der Mann ist denn der bei mir in der Praxis sitzt, das sind ja dann eben oft nicht so Leute, die dann denken, ja komm, ich sage irgendwas und gehe dann auch wieder fremd, sondern die sitzen dann da mit schlechtem Gewissen, Schuldgefühlen, Druck und auch dieser Ohnmacht von vorher, dass sie merken, also sich selbst trauen diese Männer nämlich meist auch nicht mehr, die jetzt bei mir sind. Ist vielleicht eine Randgruppe, ne? Aber die zu mir in die Praxis kommen, die trauen sich selber auch nicht mehr weg. Die sagen, hey, ich habe das einmal nicht im Griff gehabt, ne, auf dieser Party, und ich weiß nicht, was passiert, wenn sie dann wieder länger mit mir nicht schläft und dann macht mir wieder eine schöne Augen. Ich traue mir selber ja nicht mehr über den Weg. Und wenn der sich selber nicht mehr traut und dann noch der versucht, das Vertrauen der Frau wieder zurückzuerlangen, und dann haben wir vorher in der Podcast-Folge zusammen besprochen, dass das vielleicht gar nicht geht. Da ist ja ein Stress für beide. Und wieder, ne, möchte ich mich, wie ich das schon in den Verantwortungspodcast gemacht habe, auch ein bisschen rauswinden auf diese Täter-Opfer-Nummer. Ne? Wer ist jetzt schuld? Wer ist jetzt verantwortlich? Wer hat jetzt eigentlich den Fehler gemacht? Und die Frau ist doch zu Recht und der Mann hat doch zu Recht und so. Ne, das ist das, was ihr gerade seht. Weiß nicht, ob ihr auch so einen Algorithmus irgendwo habt. Bei mir ist es auf Facebook, weil ich da in dem Podcast öfter noch bin. Ne? Kriege ich immer wieder so Mann-Frau-Themen da reingespielt. Weiß nicht, ob ich einfach im bestwichtigen Alter bin. Und manchmal, na, klickt man drauf einmal, da ist man eh für immer gefangen. Ne? Und dann sieht man da, ja, aber die Frauen haben, aber die Männer haben und so. Ich meine, das führt ja zu nichts. Ne? Diese Täter-Opfer-Nummer, das lernt man eigentlich als Coach ABZ, ne? Erste Semester. Diese Täter-Opfer-Retter-Dreieck, ne? Seht das euch einmal an und dann macht's nie wieder. So, weil nämlich was extrem oft passiert, ne? Beim Kind, gehen wir wieder dahin. Ich springe absichtlich durch die Beispiele, dass wir nicht immer nur von einem reden, ne? Der Kind hat jetzt einmal gelogen und jetzt kriegt's mega Druck, ne? Es darf auf gar keinen Fall wieder lügen. Weil Mama ist jetzt misstrauisch oder Papa ist jetzt misstrauisch und ganz schlimm alles, ne? Und Riesentrara und jetzt kann ich dir nie wieder vertrauen und so weiter, ne? Also ich meine, was wird jetzt der Kind machen? Nie wieder lügen? Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Unter dem Druck wird das Kind ja eher noch mehr lügen. Es wird sogar Dingen lügen in Hoffnung, dass Mama gar nicht erst wieder da in diese Art von Enttäuschung kommt. Ne? Und unter dem Druck, ne, eher noch mal das sagen, was die Mama hören will und was nicht. Ne, wie geht's? Gut. Hast du denn Hausaufgaben gemacht? Ja. Und dann einen Stress? Ja. Ich meine, wie soll man von einem Kind erwarten, dass es nie lügt? Wir lügen ja auch ständig die ganze Zeit. Ne? Ja, guten Morgen, wie geht's? Ja, gut, schon gelogen. Ich meine, wem geht's schon gut? Also außer mir. Und euch natürlich, euch geht's auch gut. Da fallen mir jetzt ein paar Witze ein, aber machen wir keine Witze. Sonst wird die Folge wieder so lang. Also. Der andere muss sich die Vertrauen zurück verdienen. Das ist auch etwas, was aus meiner Sicht immer nach hinten losgeht. Ne? Das wird diese Kreisläufe entfachen, wo wir dann immer mehr in diesen Kreislauf hineinkommen von Druck, Und dann steigt auch die Lust, ehrlich gesagt, wieder auf eine andere Beziehung. Und das ist eben relativ oft, was ich sehe. Wenn ich so Paare betreue, dann kommt da eine mit dem Thema, mein Mann, mein Mann, mein Mann. Der muss jetzt das und der muss jetzt dies. Und der Endeffekt ist, dass sie sich trennen, weil der Mann auch keine Lust hat, dann jahrelang immer unter diesem Druck zu sein. Ständig muss er sein Handy vorweisen. Und irgendwann denkt er auch, sag mal, bin ich eigentlich irgendwie 13 oder so? Es ist ja entwürdigend. Und natürlich kann man jetzt streiten. Ja, hat sich selber eingebrockt, bla bla. Aber es ist ja trotzdem so, wenn ich wieder eine liebevolle Beziehung verführen will, wie soll die ohne Vertrauen stattfinden? Und das braucht dann irgendwann wieder diesen Schritt, wo ich das Vertrauen dem anderen wieder schenke und sage, ist gut, du hast jetzt eine wirklich neue Chance. Und zwar nicht so, naja, ich verzeih dir nochmal, aber mach's nie wieder, sonst kommst du in die Hölle-Nummer, keine katholische, sondern ein echtes, ich schenke dir wieder Vertrauen und lass mich wieder voll ein und voll fallen in diese Beziehung, sonst ist sie nämlich auch für mich nicht qualitativ. Und das ist die Krux nachher. Das merken dann die Leute, die auch vielleicht aus ihrer Sicht zurecht nachtragen sind. Wenn sie es nicht schaffen, das Vertrauen wieder zum Partner zu bekommen, können sie sich nicht mehr fallen lassen und dann hat die Beziehung nämlich auch nicht mehr die Qualität. Und dann ist es eben nicht das, was ich mir von einer liebevollen Beziehung hoffe. Und deshalb ist es mir so wichtig, weil das haben wir mit uns selber genau gleich. Wenn ich mir selber nicht ein Stück über den Weg traue, weil ich mir denke, ach, da versage ich doch wieder und das kann ich sowieso nicht. Hatte ich heute ein Gespräch mit jemandem, die sagt, nee, das kann ich auf jeden Fall nicht. Ich denke, woher weiß sie denn das, dass sie das auf jeden Fall nicht kann? Und am Schluss haben wir ein bisschen geredet und dann kam raus, ja, okay, vielleicht kann ich es ja doch. Aber traut sich null zu. Und ich sagte, ja, wie fühlt man sich jetzt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der sich nicht zutraut? Stell mal vor, diese innere Stimme, die du mir gerade erzählt hast. Sie hat mir dann erzählt, was sie alles nicht kann und warum sie alles nicht kann. Sag ich, jetzt stell dir mal vor, diese innere Stimme wäre lebendig und das, was du jetzt gerade mir erzählt hast, würdest du dir selber einfach nochmal erzählen am Morgen. Würdest du dich finden? Dann hat sie selber nochmal gesagt, hat gesagt, ja, schrecklich. Sag ich, ja. Obwohl du es gerade gesagt hast, stell noch schlimmer vor, deine beste Freundin würde dir das so erzählen oder deine Mutter würde sagen, ja, das kannst du sowieso nicht. Und dann sind wir beide kollektiv gerade in so Stimmung gekommen. Ich sage, allein wenn ich mir schon vorstelle, dass deine Mutter dir das gesagt hat, schon stellvertretend würde ich ja wütend werden. Aber wir reden so über uns und mit diesem riesigen Misstrauen uns gegenüber laufen wir durch den Tag und wundern uns dann, warum es nicht läuft in unserem Leben. Ich habe bestimmt schon mal erzählt, aber wir mussten mal diese Übung machen, wo wir unsere innere Stimme mal aufschreiben mussten, ohne dass klar war, was man damit machen muss. Muss man aufschreiben, ich bin zu und ich bin zu das und ich bin zu dieses und so. Und man musste das aufschreiben in der Du-Form, also schon sich selber ansprechen. Du bist zu das und du bist zu dieses. Und dann sollten wir es dem Nachbarn auf der anderen Seite geben und der sollte das vorlesen, noch so ein bisschen in so einem, also theatralisch noch so in so einem, also, du bist zu das und du bist zu dieses, so noch in so einem expliziten Ton. Das ist mir bis heute noch in Erinnerung geblieben. Ich habe viel von den Seminaren, wo ich besucht habe und solche vergessen, aber das ist mir heute in Erinnerung. Meine Fresse, was das ausgelöst hat in mir, als der diese verdammte Seite runtergelesen hat. Ich hätte ihn am liebsten eine geklatscht. Ich bin so wütend geworden. Aber es waren meine Sätze, die ich mir den ganzen Tag sage. Und das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Also wer die Übung mal machen will, ich meine, jetzt geht sie nicht mehr, weil ich habe sie gespoilert. Aber die funktioniert trotzdem noch gut. Schreibt mal auf und versucht mal zu vergessen, dass das gleich jemand für euch vorliest. Und dann geht zum besten Freund, zur Mutter und sagt, komm, lies mal vor. Gebt mal eurer inneren Stimme, sprecht es auf in der Du-Form und hört es euch dann nochmal an als Sprachnachricht. Hui. Das kann ich euch sagen. Das ist ein Knaller. Ja. Und dieses Selbstvertrauen, dass ich mir da selber so misstraue und immer Gefühl habe, ich muss erst irgendwas beweisen, bevor ich mir vertrauen kann. Und diese Liebe, volle Geborgenheit, die ich dann eben in der Beziehung nicht spüre, die spüre ich eben auch mit mir nicht. Und deshalb, wieder ist die Kernaussage meiner Folge nicht besonders lang. Wir haben, Vertrauen kann man sich nicht verdienen und Vertrauen ist eine Vorleistung. Das war es auch schon. Aber Vertrauen ist nur Vorleistung, dass ich mit mir in Vorleistung gehe und mir selber bedingungslos vertraue. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwas schönrede oder was wegignoriere oder denke, ach komm, ich bin eh der Beste oder irgendwas. Das meint niemand. Echtes Vertrauen hat nichts mit Lobhudelei zu tun in der Beziehung. Ne? Das weiß ich auch immer nicht, warum die Leute mir das dann erzählen. Ne? Dann sage ich, ja, aber komm, dein Vertrauen sich das selber bedingt. Ja, aber ich bin doch und ich bin doch das und ich bin doch so und ich bin doch gar nicht perfekt. Sag ich, na, aber vertrauen Sie denn Ihrem Partner nur, wenn er immer perfekt ist? Ne, wo ich manchmal das Gefühl habe, sind dann alle mit irgendeiner Buddha-Figur zusammen? Ne? Oh, mein Partner habe ich vorher vertraut, jetzt nicht mehr. Wo ich denke, und vorher war der so eine Art Christus oder Gott oder, keine Ahnung, Thor oder Captain Marvel oder was war der vorher? Der war doch vorher auch nicht perfekt. Das ist ja Quatsch. Ne? Und ich kann erst wieder meinem Partner vertrauen, wenn er perfekt ist. Wo ich denke, ja, welcher Partner soll das denn sein? Na, ich kann mir erst vertrauen, wenn ich keine Fehler mehr mache. Ja, und wann kommt dieser Tag? Das kann ich doch gar nicht wissen. Ja, dann bleibe ich lieber misstrauisch. Ja, genau. Und so ist dann eben auch die Qualität der Beziehung. Wie gut kann ich mich in meine eigenen Arme fallen lassen, wenn ich mir selber nicht einen Zentimeter über den Weg traue? Also, ne, da habe ich auch nicht mehr zu sagen. Ich will es auch nicht länger in die Länge ziehen. Aber das Thema, diese drei Sachen waren mir mega wichtig. Und jetzt nächste Woche, wenn alles geklappt hat, ich weiß das leider zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, ob es alles geklappt hat, würden wir ein Interview haben zum Thema Langeweile, was ich finde auch damit zu tun hat. Aber da hole ich mir eine externe Stimme noch dazu. Das habe ich, glaube ich, habe ich das in der Folge schon gesagt? Ich hatte das zumindest vor, ne? Dass wir auch wieder mehr externe Leute, die jetzt auch nicht nur Homöopathen sind, mit reinholen, dass das nicht so eine Bubble ist. Ne? Wir werden schon hauptsächlich über Homöopathie reden, logischerweise, worüber sonst. Aber für mich ist eh alles Homöopathie. Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Weil wenn man über alles redet, redet man irgendwie am Podcast auch über nichts. Ne? So macht es schon Sinn, dass wir ein bisschen immer spezifisch sein, aber ich will das den Leuten, die dann so extern kommen, auch nicht immer so auf die Nase hauen. Ne? Es geht immer nur um Homöopathie. Weil gerade so externe Redner wie der junge Mann, der dann hoffentlich nächste Woche redet, wir werden es dann alle erleben, ob es geklappt hat, der ist jetzt vielleicht nicht mehr Homöopathie-Fan, aber das soll uns nicht aufhalten, dass wir gemeinsam über Langeweile nachdenken und das in diesen gesundheitlichen Kontext einordnen. Und da hilft es ja dann manchmal auch, wenn jemand mal ganz andere Sicht drauf hat. Da kommt man auch nochmal zu neuen Gedanken. Oder hört auch mal Gedanken, deren man Meinung nicht ist. Und auch das finde ich ihm wichtig, weil auch das ist Homöopathie. Ne? Der Patient sagt irgendwas und wir sind nicht im Widerstand mit dem. Der Patient, wir wollen ja auch, also ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, ich will ja auch den Mann behandeln, der fremdgegangen ist. Und wenn ich selber da ein Thema drauf habe, dann verurteile ich ja den Mann, ohne dass ich wirklich versuche zu verstehen, warum er überhaupt an den Ort gekommen ist. Und wenn ich ihn von vornherein bewerte, weil er mein Wertekostüm jetzt verletzt hat, ne, obwohl er irgendjemand anders fremdgegangen ist, dann kann ich den ja auch gar nicht mehr individuell sehen. So, wir Homöopathen haben aus meiner Sicht eben auch die Pflicht, damit umzugehen, dass nicht alle Leute unserer Meinung sind und dass auch unsere Meinung nett ist, aber im Prinzip für den einzelnen individuellen Patienten auch gar keine Rolle spielt. Ne? Wenn jetzt jemand diese Folge hört und denkt, ja, was für ein Scheiß, ne? Vertrauen ist eine Vorleistung, Vertrauen kann man sich nicht verdienen. In welcher Welt lebt der Affe denn? Ne? Also ich finde sehr wohl, ne? Mein Mann, der könnte und wenn er, ne, und dann müsste er halt Marli und dann kann der sich mein Vertrauen schon zurückahnen, dann muss er halt für arbeiten. Dann würde ich dem Patienten ja nie widersprechen. Sondern das richtige Mittel aussuchen und schauen, wenn er denn Probleme hat, ob nicht sich sein Thema noch ändert. Das ist ja das Erstaunliche, was da oft passiert. Ne? Manchmal mache ich eine Beratung, der Patienten, dann gebe ich das Mittel und nächstes Mal sagt er, ich habe so ins Gefühl, sein Recht gehabt. Jetzt seit dem Mittel kann ich viel besser sehen, dass ich ihm eigentlich gar nie wieder das volle Vertrauen geschenkt habe. Und jetzt ist es erst wieder möglich. Ich denke so. So, manchmal kann man auch viel reden und es bringt nichts. Da ist die Homöopathie einfach auch nochmal mächtiger als alles, was wir so sprechen können. Und eben auch, man muss auch nicht dran glauben. Ne? Gerade so ein Beispiel, ne? Wie, nein, auf gar keinen Fall schenke ich meinem Partner wieder Vertrauen. Und nach dem Mittel, ne, dem Placebo, wo nichts drin ist, schenke ich wieder Vertrauen, obwohl ich vorher der Meinung war, es nicht so. Na, die Art von Placebo will ich mal sehen. Ne? Die Studie sollen sie gerne mal durchführen ohne Homöopathie, wo jemand seine Meinung ändert anschließend, ohne dass was gecoacht worden ist. Das ist so lächerlich, ne? Diese Idee, dass Homöopathie ein Placebo ist. Wenn man da falsche Mittel gibt, ist es absolut nicht wirksamer als ein Placebo. Das gilt aber jetzt ehrlich gesagt auch für schulmedizinische Medikamente, wenn die falsch verordnet werden. Also im Gegenteil, die haben dann noch Nebenwirkungen. Ne? Das hat die Homöopathie nur, wenn du es überdosierst, das falsche Mittel. Okay, jetzt sind wir hart abgeschweift, will ich gar nicht hin. Ich wünsche euch ganz einen schönen Herbst. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Adventskalender. Und ich hoffe, dass es nächste Woche klappt. Ihr werdet ja alle ganz gespannt sein. Da haben wir mal wieder jemanden, der mit mir über Langeweile diskutiert. Mal gucken, wo wir da hingekommen sind. Und ja, wünsche euch jetzt schon viel Spaß. Ansonsten hörtet ihr mich dann wieder nächste Woche hören. Dann sitze ich da ganz alleine. Aber man muss auch mal was wagen. Ich habe ja auch wieder mal einen Aufruf gestartet für nächstes Jahr, dass ich gerne auch mal mit ein, zwei Kritikern reden würde, die Homöopathie-Gegner sind, aber die kommen einfach nicht in Podcast. Wie auch schade. Wobei, vielleicht ist es auch gut so. Ne? Die sind ja dann oft sehr viel versierter in Welle, Studie, da wo, wie, was ist. Ne? Und dann haben wir so anekdotische Evidenz gegen deren sture Meinung. Ich weiß nicht, wie produktiv das denn ist, aber ich würde es einfach gerne mal machen. Und insofern habe ich gesagt, ja komm, dann schauen wir doch ein paar weltoffene Geister, ob wir die nicht einladen können, und dann diskutiert man mal über Langeweile und Gesundheit, und ich bin ganz gespannt, wie das wird, ob das klappt und ob wir es dann auch ausstrahlen können und wie es euch dann auch gefällt. Genau. Alles Gute und schönen Herbst und bis bald. Tschüss.